Das Thema für heute Nachmittag, Seelsorge und Psychologie. Wir werden daraus auch einige Antworten noch bekommen im Blick auf heute Morgen angeschnittene Fragen. Dr. Hurje, der einigen unter Ihnen ja bekannt ist, hat mir gegenüber einmal geäußert, dass eigentlich 60% der Menschen, die heute in Wartezimmern sitzen, die zum Arzt gehen, eigentlich in die Begleitung eines seelsorgerlichen Menschen gehörten. Das heißt also, einem immer noch wachsenden Prozentsatz Rat und Hilfe, Heil und Heilung, Vergebung und Versöhnung suchender, könnte gezielter geholfen werden, wenn mehr biblische Seelsorge angeboten und angenommen werden würde. Das sind also zwei unterschiedliche Dinge. Es wird gewiss auch biblische Seelsorge angeboten und nicht angenommen. Wer sich heute um ganzheitliche Seelsorge im Sinne der Bibel bemüht, kommt nicht umhin, zumindest Grundwissen auch im Blick auf Psychologie, Psychotherapie, vielleicht da und dort, je nachdem, wo sein Arbeitsfeld ist, auch im Blick auf Psychiatrie anzueignen. Denn auch Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, um das mal so plakativ zu sagen, haben ja das Ziel, dem Menschen in seinen Problemen zu helfen. Wir müssen uns also schon Fragen stellen wie, wo gibt es Unterschiede zur Seelsorge? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Kann Wissenschaft allein helfen? Kann Seelsorge allein helfen? Durch die heute Morgen gestellte Frage wurde ja, oder eine der Fragen wurde ja deutlich, dass irgendwo dann gefragt wurde, könnte ein Krankheitsbild jetzt der Grund sein, dass ich in meiner Seelsorge nicht mehr weiterkomme? Aus meiner Erfahrung im Blick auf Eigenbetroffenheit, aber auch dadurch, dass Menschen Vertrauen fanden und sich mir anvertraut haben, kann ich feststellen, sagen, dass eben doch manche Erkenntnis aus Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie mir zumindest Anstöße gegeben haben, nicht selten aber auch Hilfen gegeben haben, die Seele des Menschen. Warum jemand ist, wie er ist, warum er reagiert, wie er reagiert, besser zu verstehen. Und das war für meinen seelsorgerlichen Dienst dann eine große Hilfe, weil im Vorfeld des Kennenlernens dadurch doch manches für mich besser auseinander sortiert werden konnte. Trotzdem, oder vielleicht sogar gesagt, gerade deswegen möchte ich eine ganz klare Trennungslinie ziehen. Seelsorge kann nicht von der Psychologie her verstanden werden. Ich möchte also eine eindeutige Trennung ziehen. Lassen Sie mich zu diesen drei Begriffen von Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie ein paar Sätze noch jeweils sagen. Psychologie. Psychologie hat ihre Wurzeln in der systematischen Erforschung des Menschen in seinen verschiedenen Bezügen oder Beziehungen. Eine systematische Erforschung des Menschen in seinen verschiedenen Bezügen oder Beziehungen. Und sie hat, und dann merken Sie vielleicht schon, wenn Sie dem nachdenken, sie hat als höchstes Ziel die Glücksfähigkeit des Menschen. Seine Arbeitsfähigkeit, vielleicht auch noch, das möchte ich mit Einschränkung sagen, seine Fähigkeit, andere zu beglücken. Aber hier kommen schon Trennungsstriche auch im Blick, und das wissen die meisten von Ihnen, im Blick auf die Definition der Weltgesundheitsbehörde, im Blick auf das, was Gesundheit ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Und doch kann, also die Abwesenheit von Krankhaften in allen Bezügen des Menschen. Dann kenne ich keinen einzigen gesunden Menschen. Und ich kriege noch größere Probleme im Blick auf, wie heute Morgen schon gesagt, die Bekleidung unserer über 600 langzeitkranken Hörer. Das gibt Probleme. Ferner hat die Psychologie als Ziel, die Denkfähigkeit und auch körperliche Gesundheit im Blick auf Glücksfähigkeit zu fördern. Denn das hängt ja aufs Engste miteinander verbunden. Also im Grunde zunächst einmal nichts Verwerfliches. Wenn es aber zur Ausschließlichkeit des Lebens wird, wenn das die Mitte meiner gesamten Persönlichkeit, meines Strebens und Denkens ist, dann kann es zu Konflikten kommen, denn diese Mitte trägt nicht. Ein paar Gedanken zur Psychotherapie. Psychotherapie ist mal ganz einfach gesagt eigentlich die praktische Anwendung der Psychologie. Es geht also darin, jetzt in der praktischen Anwendung, um die Lösung, um die Milderung, um die Aufhellung, sagen wir mal, von seelischen Verkrampfungen. Um dann auch krankhafte Zustände des Körpers und des Verhaltens zu beheben. Auch hier müssen wir zunächst einmal fair mit diesen Wissenschaften umgehen. Dieses Ziel wird auch immer wieder erreicht, dass durch die Behandlung in Anführungszeichen, psychischen Mitteln ein Stück Hilfestellung gegeben wird. Gemeint bei diesen psychischen Mitteln sind von mir alle Formen der Gesprächsführung, auch Formen, wobei ich nun wieder Einschränkungen mache, aber zunächst einmal auch Formen von Entspannungsübungen, mal beim ganz einfachsten angefangen, richtig atmen zu lernen. Kann schon viele seelische Verspannungen hinwegnehmen. Denn dort, wo jemand ein sensibles, vegetatives Nervensystem hat und er wird kurzatmig, bleibt es einfach nicht aus, dass sein ganzes System von Blutdruck und von Nerven in Mitleidenschaft gezogen wird. Nicht? Man sagt ja schon manchmal, also dann atme mal tief durch. Das sind so einfachste zunächst einmal Dinge, denen man vielleicht oftmals nicht die notwendige Bedeutung zumisst, die sie brauchen. Und eben auch der dritte Schwerpunkt, also neben Gesprächsführung, Entspannungsübungen, die Verhaltenstherapie, um damit die drei wichtigsten Formen, darunter gibt es viele Abteilungen dann, zu nennen. Und das dritte, auch dazu ein paar Gedanken, die Psychiatrie, einfach wiedergegeben, die seelenärztliche Tätigkeit, Sie ist ja auch sprachlich und wirklich verwandt mit der Psychotherapie. Auch sie ist letztlich, auch wenn sie ihren Schwerpunkt auf medikamentöser Anwendung hat, auch sie ist letztlich ein Stück der Seelenheilkunde. Auch sie kennt psychische Mittel. Doch wie gesagt, sie bedient sich auch anderer Methoden. Am bekanntesten die medikamentöse Therapie durch die Psychopharmaka, auch in Form von Tabletten, Injektionen und auch Infusionen. Psychiatrie und Psychotherapie gründen sich damit auch ein Stück weit, obwohl es in der Praxis oft ganz anders aussieht, aufs Gespräch. Und sie rücken damit formal in die Nähe der Seelsorge. Formal. Psychiatrie, Psychotherapie und Seelsorge kümmern sich, die beiden ersteren vorrangig, um den seelisch leidenden Menschen. Kümmern heißt ja in seiner sprachlichen Grundbedeutung so viel wie Schutt. Also Schutt wegräumen. Kümmern heißt Schutt wegräumen. Um der geplagten Seele ein Stück, und wo die Seele nicht mehr singt, hat er seine Auswirkungen auch auf den Leib, um ein Stück Aufatmen zu schenken, Erleichterung zu schenken. Eine weitere Parallele der Seelenheilkunde und Seelsorge sehe ich im Suchen, Finden und Vermitteln von Erkenntnis im Blick auf Zusammenhänge. Zugleich muss ich hier aber sagen, hier bestehen jetzt grundsätzliche Unterschiede. Und ich möchte die auch sehr eindeutig in ihrer Unterschiedlichkeit aufzeigen und betonen. Beim Gespräch des Psychiaters oder Psychotherapeuten im Blick auf Schulmedizin, ich unterscheide hier, ob das ein Mann ist, der im Glauben steht oder nicht, sondern so wie es allgemein in Kliniken und dergleichen stattfindet, wo es kein gläubiger Fachmann ist, wird die Erkenntnis, um die es uns ja geht, weithin aus dem Patienten selbst herausgeholt. Und nur aus der Sphäre des Unbewussten oder Unterbewussten ins Bewusstsein hinaufgehoben. Auch der Patient sucht Erkenntnis. Auch er möchte wissen, warum verhalte ich mich so? Warum ist das so in meinem Leben? Auch er will wissen um die Ursache seines Leidens. Woher kommt meine Angst, mein Herzklopfen? Aber damit, liebe Geschwister, ist noch keineswegs nur irgendwo das Anliegen der Seelsorge tatsächlich angesprochen. Hier wird im Vorfeld gearbeitet. Und nun lassen Sie mich sagen, was für mich, soweit ich das heute verstehe, in der Seelsorge geschieht. In der Seelsorge geht es also nicht in erster Linie um die klinische Heilung krankhafter Seelenzustände, sondern in der Seelsorge geht es in erster Linie um das Bekenntnis von Sünde und um die Weitergabe der durch Jesus Christus angebotenen Vergebung an den einzelnen Menschen.
Es geht um die Versöhnung mit Gott.
Aber um dem Menschen das deutlich zu machen, denn er lebt ja in den vorher angesprochenen Bezügen, ist es eben oft hilfreich, auf diesem Wegen ihm deutlich zu machen, wo, wodurch, warum, wieso das so ist und seine Nöte mit hineinspielen in diese Verquickung. Ich kann es mit anderen Worten noch einmal sagen, dann kommen wir zu unserem Gottesbild von heute Morgen. Die Bibel sieht den Menschen in einer anderen Sicht als die Psychologie. In einer ganz anderen Perspektive. Sie sieht ihn nicht, in Anführungszeichen, an sich. Und zwar an sich im Sinne von isolierter, eigenständiger, eigenwilliger Person, sondern die Bibel sieht den Menschen als vor Gott. Unter Gottes Anspruch und Zuspruch. Nicht, ich bin mein eigener King. Nein, ich stehe in Verantwortung. Sie sieht ihn in seiner, und das ist auch ganz wesentlich, auch gerade für unsere Seelsorge, in seiner Ganzheit von Leib, Seele und Geist. Deswegen kommt es also in der Seelsorge ganz wesentlich auf das Menschenbild an, das mich bestimmt. Wie sehe ich den Menschen? Ob meine, jetzt wieder als ein Stückchen Wortspiel, meine Weltanschauung, wie ich also die Welt, den Menschen sehe, geprägt ist von den Humanwissenschaften, die den Menschen als eigenständige, eigenwillige Persönlichkeit sehen. Das ist ja das Ganze, was ins New Age denken. Zapf an, du bist Gott. Werde dir das bewusst. Das Göttliche ist in dir. Ganz raffiniert. Da kommt der Teufel wieder auf der Kurve, sollte Gott gesagt haben. Denn wer möchte nicht letztlich doch? Das sitzt ganz tief in uns drin. Nein, unsere Weltanschauung ist von der Sicht der Bibel geprägt. Und das ist eine völlig andere Sicht als die Humanwissenschaften. Ich würde jetzt fast sagen, weil ich noch mehr sagen will heute Mittag, man ist nachher vielleicht so freundlich und fotokopiert diese eine Seite des Manuskriptes, da ist ein Exkurs über das biblische Menschenbild. Dann brauche ich daran nicht stehen zu bleiben und Sie können noch einmal intensiv an diesem biblischen Menschenbild nacharbeiten. Also ich will Ihnen aber die Hauptpunkte nennen, wie die Bibel den Menschen kennzeichnet nach 1. Mose 2 und 3, wie sie ihn sieht, was sie über den Menschen aussagt. Aber auch das biblische Selbstverständnis des Menschen ist mit drin. Und dann den Weg, das ist nämlich Gottes Wille. Gottes Wille ist mit seiner Absicht, über unserem Leben identisch zu werden. Je identischer wir werden mit der Absicht Gottes mit unserem Leben, umso glücklicher und zufriedener und erfüllter und gebrauchsfähiger werden wir für ihn. Und jetzt kommen wir dann wieder zurück zu den elementarsten Dingen, das heißt sein Wort studieren, aufnehmen, mit ihm im Gespräch sein, erlerntes einüben und praktizieren. Das wird uns helfen, mit seiner Absicht über unserem Leben identisch zu werden. Es ist also in der Seelsorge notwendig, dass wir es uns deutlich machen, dass wir darauf achten, dass Seelsorge nicht nur geschieht im immanenten menschlich-psychologisch-zwischenmenschlichen Bereich. Nicht nur auf dieser Ebene. Darauf geschieht Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie. Wenn wir darin stecken bleiben, enthalten wir dem Rat und Hilfesuchen das Eigentliche. Auch wenn die meisten, so ehrlich müssen wir sein, wenn sie kommen, zur Seelsorge kommen, zunächst einmal eigentlich nur, eigentlich psychische Heilung, Hilfe in ihren Konflikten, Wiederherstellung funktionierender biologischer und seelischer Vorgänge haben möchten. So kommt das rüber sehr oft, mach mir meine Probleme weg. Und das ist eine Gefahr, dass man stecken bleibt in Symptombehandlung. Also mach das Unkraut weg, aber bitte keine Wurzelbehandlung. Hilf mir, aber womöglich ohne meine Mitarbeit. Erneuere mich, Herr Doktor, hier bin ich, erneuere mich. Aber wenn er dann sagt, du musst das verändern, da musst du dich umstellen, da musst du vorher denken, ehe du was tust, da musst du ein Nein sagen einüben, das kostet ja Kraft. Da muss ich ja bisher trainierte Verhaltensmuster ändern. Ich habe für mich oder für unsere Abteilung, weil wir immer wieder gewisse Stichworte brauchen, damit man daran einen ganzen Komplex aufhängen kann, dieses Stichwort einer materialistischen Seelsorge geprägt. Hilf mir, aber nichts tiefer. Gott will mehr. Gott will nicht nur die obere Schicht wieder in Ordnung bringen. Bei Gott geht es um Tiefenwirkung, um ganzheitliche Heilungsprozesse. Seelsorge ist, was ihr Wesen und Wirken betrifft, ein aus der Transzendenz von Gott kommendes und wirkendes, heilendes Geschehen. Schauen Sie, und dort, wo Immanenz und Transzendenz sich begegnen, da entsteht das Kreuz. Und das ist das, was das Verändernde auch bei einem Menschenleben bewirkt, wo ein Minus vor diesem Menschenleben steht, trotz aller vielleicht Kuren und aller sonstigen Hilfen, die er in Anspruch genommen hat, ein Plus, ein Kreuz vor seinem Leben entsteht in der Begegnung mit Christus. Ich habe das heute Morgen einmal kurz angedeutet, möchte das noch ein bisschen deutlicher jetzt sagen. Wir müssen uns trotzdem prüfen, ob nicht die heute sich vollziehende Öffnung der Seelsorge zu den humanwissenschaftlichen Erkenntnissen möglicherweise, ich habe also nicht den Mut, das faktisch irgendwo auszudrücken, sondern als Frage im Sinne von sich hinterfragen lassen, möglicherweise auch mit einem Mangel an Vertrauen zu Jesus zu tun hat.
mit einem Mangel an Vertrauen zu seiner Macht, Dynamis und Vollmacht. Man muss sich diese Frage auf jeden Fall in Ehrlichkeit stellen. Tritt etwa die große Lehr- und Praxisaktivität im Blick auf den durch Training erlernbaren Bereich der Seelsorge an die Stelle des Vertrauens, des persönlichen Vertrauens zu diesem Kyrios, der seine Realpräsenz zugesagt hat für alle Tage durch den Heiligen Geist. Jesu Realpräsenz haben wir an jedem Tag in der Kraft des Heiligen Geistes. Da ist er da und er lebt sogar in Ihnen und mir. Vertrauen wir darauf, dass Gott der Lebendige ist. Vertrauen wir darauf, dass er Lebenssituationen verändert. Also deswegen auch ein Stückchen warnendes Wort. Seelsorge ist nicht in den Griff zu bekommen. Bei allen erlernbaren Bereichen, die gewiss mit hineingehören. Lassen Sie mich noch ein bisschen mehr auf Sie zukommen. Was bedeutet uns Jesus eigentlich heute? Ich habe einige Fragen, denen man sich in einer stillen halben Stunde vielleicht mal aussetzen soll. Was bedeutet uns die Kraft der Vergebung? Praktiziere ich sie und nehme ich sie an? Trauen wir dem Worte Gottes noch zu, dass es geistgewirktes Wort ist und von ihm reale Wirkungen ausgehen? Oder haben wir es historisch, kritisch gebändigt, gezähmt? Ich sagte schon heute Morgen in diese Richtung die Frage, haben wir die Ich-Bin-Worte unseres Herrn, dem Johannes, in den Mund gelegt? Oder sind es Worte unseres Herrn? Was ist das etwas Fundamentales, diese Ich-Bin-Worte? Auf Menschenwort kann man weder leben noch sterben. Auf Gottes Wort kann man leben und sterben. Deswegen die Frage, wo stehe ich denn selbst? Je nach Lebensabschnitt, den ich jetzt durchstreite, wo stehe ich selbst im Blick auf diese Fragen? Wo habe ich auch meinen geistlichen Standort, den man ja wechseln soll, also nicht angeklebt. Das Fundament bleibt immer. Denn wenn ich den Standort wechseln kann, bekomme ich immer neue Perspektiven. Und das muss man im Leben. Heute Morgen fiel der Name Brandenburg, Lizenziat Brandenburg. Er ist ja einer dieser Menschen, ich habe mal über 2 Jahre oder vielleicht noch länger jeden Monat ein Interview gemacht mit Menschen über 80. Und auf der Tannenhöhe habe ich auch mit ihm ein Interview gemacht. Das ist oft so. Die vielen Langzeitkranken sind die namenlosen Professoren meines Lebens. Und Lizenziat Brandenburg gehört auch in die Garde dieser Menschen. Bin nur einmal begegnet, das heißt zweimal, die ein Stück meines Lebens in einer entscheidenden Phase durch wenige Sätze mitbestimmt haben. Ich brauche seine Geschichte nicht, sein Leben nicht zu erzählen. Ich habe ihm die Frage gestellt, als er mir ein Stück weit sein Herz öffnet und einen Einblick gab in sein Leben, habe ich ihm die Frage gestellt, wurden Sie nie irre
an Gott. Denn da sind schon dicke Hämmer drin gewesen, im Blick auf Wegführungen. Und dann sagt er zu mir, Bruder Scherer, an Gott bin ich nie irre geworden. Aber mein Bild von Gott musste ich oft ändern. Und das ist das, worum es mir in den Kausalitäten dieser Tage geht. Mut haben, dann auch Standort zu wechseln. Nicht, man steht hier vor einem Berg, hoffnungslos, und sagt, Mensch, da werde ich nie raufkommen. Ich brauche nur, bildhaft, ich brauche nur 50 Meter weiter zu gehen. Hab eine neue Sicht im Blick auf diesen Berg und merk plötzlich, Mensch, da hinten gehen ja Serpentinen hoch. Bildhaft gesprochen. Alle Seelsorge, alles Heilen und Helfen, bitte nehmen Sie das jetzt nicht so in der Ausschließlichkeit, wie ich es sage. Und vielleicht denken Sie, jetzt widerspricht er sich, ja, wenn ich sage, aber nehmen Sie es doch so. Das ist eine Spannung, die ich jetzt hier drin empfinde. Alle Seelsorge, alles Heilen und Helfen beginnt und findet seine Fortsetzung mit dem Heilwerden meiner eigenen Person. Das sind Zusammenhänge. Gott baut sein Werk auch mit zerbrochenen Werkzeugen, ganz gewiss. Aber irgendwo sind zerbrochene Werkzeuge wiederum in seiner Hand heile Werkzeuge. Das ist die Spannung jetzt, wo ich sagte, bitte nicht falsch irgendwo jetzt verstehen. Leb ich denn selbst an jedem Tag, das sind jetzt wieder Fragen, aus der heilenden, vergebenden, erneuernden Kraft Jesu? Leb ich im Frieden Gottes? Das meine ich nicht alles harmonisch, alles nivelliert. Nein, nein, das ist was anderes. Frieden Gottes kann ich auch haben, wenn es rauf und runter geht. Denn das ist es ja. Nichts wird mich aus seiner Hand reißen. Geborgenheit ist da, wenn ich weiß, ich bin immer, nicht so wie der Paulus im Philipperbrief schreibt, ich aus dem Gefängnis, ich bin immer in Gottes Hand geborgen. Das hat er nicht im Höhenflug geschrieben. Sondern dort, wo er in größter Bedrängnis mit, freut euch. Und immer wieder sage ich, freut euch. Mit meinen Worten einfach jetzt wiedergeben, dass ihr immer in des Herrn Hand geborgen seid. Und nun kommen diese anderen Elemente auch mit dazu. Habe ich selbst mein Leben mit seinen Problemen, seinen Hoffnungen, seinen heimlichen Wünschen, auch mit seiner Schuld, mit seinen Belastungen Gott ausgeliefert? Oder spiele ich irgendwo wie die Kinder, ich bin nicht da? Man kann ja auch in der Nachfolge Jesu Vogelstrauß-Politik machen, so tun als ob. Es gehört in unseren Tagen, ich bin im Augenblick da am Arbeiten etwas für eine neue Kassette, es gehört in unseren Tagen Mut zur Schwäche. Damit meine ich nicht hausieren gehen mit meinen Schwachheiten, das meine ich nicht. Aber es gehört ein Stück, wo alles auf Leistung getrimmt ist, ein Stück Mut zur Schwäche. Ich denke an 2. Korinther 1, 8 bis 11, wo der Paulus sagt, wir waren so fertig, so am Ende, lauter Nullpunkte, lauter Tiefpunkte, dass wir sogar unser Leben beschlossen haben. Und dann kommt dieser kleine Satz, den man so schnell überliest, es geschah aber darum. Und warum geschah es, dass ich fertig war? Damit ich neu lerne, meine Hoffnung auf den zu setzen, der Tode auferweckt, also der aus nichts was macht. Noch ein paar Fragen, so ein bisschen im Blick auf Selbstprüfung. Kenne ich selbst innere Beugung in der Scham des Versagens? kenne ich selbst persönliche Beichte. Und es ist wunderbare, wieder so ein Wortspiel. Gott zahlt auch heute wunderbar aus. Kenne ich diese wunderbare Erfahrung, wenn mir ein Bruder, eine Schwester zuspricht, im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben, gehe hin im Frieden. Und jetzt nicht als Appell, sondern als Ermutigung, sündige hinfort nicht mehr. Weiß ich selbst um die Bewältigung von Schmerz und Leid, von Enttäuschung und Trauer, in der Bindung an den auferstandenen Herrn, habe ich mich den Herausforderungen gestellt von Krankheit und Sterben, und hier auch meinen Standpunkt gefunden, wobei ich persönlich wieder unterscheide zwischen Sterben und Tod im Blick auf Angst. Ich habe Angst vor dem Sterben, aber nicht Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Ablegen der kreatürlichen Hülle und dessen, was an Schmerz, es kommt durch eigene Betroffenheit. Durch das Erleben vom Herzinfarkt, durch das Erleben von Sterbenden, die in den letzten Stunden ihres Lebens ganz anders aufgrund von Schmerzen gelebt haben als ihr ganzes Leben. Da habe ich meine Unschuld verloren, da reflektiere ich. Aber Angst vorm Tod, und Tod ist ein theologischer Begriff letztlich, nämlich ewige Trennung von Gott, habe ich keine Angst. Da vertraue ich meinem Herrn. Ich werde den Tod, und jeder, der an Christus glaubt, wird den Tod nie sehen. Etwas Wunderbares. Er wird niemals die Trennung von Gott erleben. Wie immer für uns menschlich gesehen die Phase nach dem Sterben sein wird. Das ist etwas so Wunderbares, diese Gewissheit. Ist es, um das vielleicht zu kulminieren in einem biblischen Wort, ist es auch mein Gebet, heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen, Jeremia 17, 14. Von der Beantwortung solcher eben angeschnittener Fragen hängt ein Stück weit ab, wie wir Psychologie und Seelsorge in unserem Dienst einordnen. Ich möchte jetzt einen Exkurs machen, der entstanden ist, die Ausführungen, die entstanden sind, auch eben aus jahrelangem Umgang mit der eigenen Seele und mit anderen Menschen. Ich unterscheide nicht nur in den Begriffen, sondern auch in der Ausführung zwischen Schuld und Sünde. Und ich möchte diese Unterscheidung herausstellen. Ich hoffe, dass ich es rüberbringe zu Ihnen und Sie nicht irgendwo verwirre dadurch. Schuld entsteht im Beziehungsverhältnis von Menschen untereinander. Zu den Fragen von Schuld kann auch die Psychologie und Psychotherapie helfende, klärende, lösende Hinweise geben, die den so Betroffenen anleiten, mit der Vielschichtigkeit seiner Persönlichkeit und auch der Gegensätzlichkeit in der Beziehung zum anderen besser umzugehen. Wir müssen uns in dem Zusammenhang deutlich machen, dass auch Menschen, die nicht an den Herrn Jesus glauben, sich vergeben. Nicht nur Gläubige vergeben sich. Auch Menschen, die nicht an Jesus glauben, vergeben sich, wenn sie aneinander schuldig geworden sind. Sünde entsteht in dem Verhältnis des Menschen zu Gott. Ein ganz eindeutiges Zeugnis
aus Psalm 51. Und da wir dann die Erkenntnis, dass man schuldig, denn da haben wir ja oft die Not, dass wir die Menschen nicht hinführen können, dass sie Sünder sind. Sie packen das nicht, dass sie schuldig aneinander geworden sind. Das geben sie noch irgendwo dann letztlich zu. Aber dass ich dadurch Sünder bin, Psalm 51, an dir allein habe ich gesündigt. Da erkennt David plötzlich, Mensch, durch mein Schuldigsein an Uriah, an Bathseba, bin ich eigentlich schuldig geworden an Gott. Und immer wenn Schuld als Sünde erkannt wird, sehen Sie, und das ist jetzt der gravierendste Unterschied, ist Psychotherapie und Psychologie am Ende. In einer der letzten Ausgaben der Fachzeitschrift Psychologie heute steht ein unwahrscheinlich guter Artikel von einem der bekanntesten Psychologen, Psychotherapeuten, der vor etwa 20 Jahren das ganze Phänomen unserer heutigen schulmedizinischen Ausbildung, auch der Gesprächstherapien rüberbrachte, von Tausch. So heißt der Mann. Der, und das finde ich, der wird 70 oder ist jetzt gerade 70 geworden in diesen Tagen in München, der am Ende oder schon im Verlauf eines Interviews sagt, ich bedauere, dass ich in meinem Leben so spät zu der Erkenntnis gekommen bin, früher habe ich mich geschämt, wenn Menschen den Begriff Vergebung im biblischen Sinne gebracht haben, Gott ins Spiel brachten, habe ich mich geschämt, weil ich so unsicher war, ich konnte mit diesen Begriffen nichts anfangen. Es tut mir leid, dass ich so spät auf diese Zusammenhänge gestoßen bin und es ist ein Verlust für die gesamte Entwicklung von Psychologie und Psychotherapie, dass sie dieses Phänomen, das hineingehört ins Heilwerden des Menschen, bisher unterschlagen hat. Also eine, würde ich zumindest Leuten, die im Lehrfach diesbezüglich sind, empfehlen, sich diese Nummer zu besorgen, weil auch sonst in dieser Nummer gute Ausführungen diesmal drin sind. Und dort, wie gesagt, da ist Psychologie und Psychotherapie am Ende, wo es um die Frage, wo Schuld zur Sünde in der Erkenntnis geworden ist, dass Menschen so belastet sind, da hat sie kein Wort, da kann sie nichts sprechen. Sünde vergeben kann nur Gott. Das ist das. Das ist der gravierende Punkt. Sünde vergeben, wo ich erkenne, ich bin durch mein Schuldigwerden schuldig geworden an Gott. Und das ist Sünde, Trennung, Sund, Distanz. Die kann nur Gott überbrücken. Das kann ich nicht. Jedenfalls die von der Schulmedizin geprägte Psychotherapie kennt das Wort Sünde und Gott nicht. Man spricht, es gab einmal eine Zeit, das gebe ich hier gerne zu, ich habe also auch Mut zur Schwäche, wo auch in meinem Vokabular das Wort Fehlverhalten vorkam. Ich habe mich längst davon wieder distanziert. Fehlverhalten als Ersatz für Sünde, ganz gefährlich. Das sind also Prozesse, die ich dann selbst auch durchmache. Sie kann, die Psychotherapie oder Psychologie, sie kann allenfalls helfen, solches Fehlverhalten zu verändern, indem sie aus einem Ich-Ideal ein Ideal-Ich macht, um einfach mal ein Wortspiel zu bringen. Aber Frieden des Herzens, Gewissheit der Vergebung, Freude über die Erlösung, Wissen, dass die Trennung von Gott weg ist, das geht nicht. Das kann sie nicht vermitteln. Deswegen ist es in der Seelsorge notwendig, dass ich dem Rat und Hilfesuchenden, ich habe noch eine Viertelstunde, ich muss noch mal gucken, ob ich am Ende bin, dass ich dem Rat und Hilfesuchenden nicht das Eigentliche vorenthalte. Schämen wir uns bitte nicht. das Proprium, das unser Herr uns gegeben hat. Ihr werdet meine Zeugen sein, dieses Eigentliche dem Rat und Hilfesuchenden vorzuenthalten. Nämlich das Angebot von Vergebung und Versöhnung. Denn die Sehnsucht danach ist in jedem Menschen. Nur ich, darauf kommen wir bei der missionarischen Gesprächsführung. Das ist eine Bibelarbeit über das Gespräch am Brunnen. Ich muss meinem Gegenüber den Mund wässrig machen. Und zunächst einmal ganz klar, wie der Herr es auch getan hat, über die Phase dessen, dass die Durst hatte. Über den normalen Durst, das wäre für mich dieser Weg zunächst. Um dann zum Eigentlichen, dann kommt der Punkt irgendwo, wo ich sage, ja, gell, materialistisch, herrlich, brauchst nicht mehr zum Brunnen zu kommen. Jetzt immer dein Wasser zu Hause. Ja, das wollen wir ja. Nein, es geht um viel, viel mehr. Es geht um einen ganz anderen Durst. Denn es gilt, über den Bereich der Seelsorge zu Und das ist ein, danke für diesen Beitrag, das ist eine ganz wesentliche Sache. Viele Heilungsprozesse finden nicht ihren Fortgang, weil fast die natürlichsten Dinge im Vorfeld nicht weiter geklärt werden. Wie jetzt zum Beispiel dieses um Vergebung bitten. Und da lösen sich, wo es jemand, er darf es dann, das ist jetzt wieder das, er darf es nicht an mir zuliebe machen, sondern er muss erkennen, dass es notwendig ist, um seine Beziehung zu Gott ins Reine zu bringen und dann aufgrund dieser Bereinigung in einer anderen Befähigung zu stehen, mit diesem Menschen wieder anders neu umgehen zu lernen. Das ist richtig. Seelsorge, Sünde können wir in der Seelsorge nicht selbst beseitigen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Sünde beseitigen, vergeben kann nur Gott. Aber er will es durch sein Wort der Vergebung. Seelsorge ist also keine Erlösungstechnik, sondern sie ist immer noch, das ist ein, ja, eigentlich nicht zu überbietender Satz von Turneisen, der schon über viele, viele Jahre und Jahrzehnte mitgeht, wenn er definiert, Seelsorge ist die Ausrichtung des Wortes Gottes an den Einzelnen. Turneisens Lehrsatz in seinem Standardwerk ist immer noch gültig. Sie ist die Ausrichtung des Wortes Gottes an den Einzelnen. Dass Gott die Sünde vergeben hat. Aber das ist außerhalb des Machbaren. Ich kann den Menschen dieses objektive Heilsangebot, das Gott Sünde vergibt, anbieten, so dass es zur subjektiven Erfahrung wird. Dann wird Heilstatsache über die Glaubenstatsache zur Erfahrungstatsache. Das objektive Geschehen, die Heilstatsache
wird über das subjektive Erleben, die Erfahrungstatsache, die Glaubenstatsache zum persönlichen Erleben, zur Erfahrungstatsache. Ziel der Seelsorge, ich habe meine Zeit doch überzogen, sehe ich eben an meinem Blatt. Ziel der Seelsorge ist also Konkretion und Heil. Ziel der Seelsorge ist der Zuspruch der Vergebung. In dem Wissen, dass Gott hier am Handeln ist. Ich ziehe den Sack jetzt mal zu, indem ich noch einmal gegenüberstelle, Psychologie, Psychotherapie kann, diese Wortspiele sind mehr als Wortspiele, kann gewiss helfen, Beziehungen zu heilen, aber kein Heil vermitteln. Psychologie und Psychotherapie kann helfen, Konflikte zu lösen, aber keine Erlösung vermitteln. Jedem gehört sein Stellenwert. Und ich glaube, das kann einem selbst helfen, wenn man irgendwo in Konflikten, in dieser Auseinandersetzung steht. Noch 6 Schlussbemerkungen. Der Psychotherapeut, sofern er gläubiger Christ ist, kann biblische Seelsorge betreiben. Der psychologisch Geschulte, ohne lebendigen Glaubensbezug zu Gott, sollte sich nicht als Seelsorger verstehen. Der Seelsorger ohne psychologisches, psychotherapeutisches Grundwissen sollte nicht meinen, er könnte den Psychologen und Psychotherapeuten ersetzen. Also nicht Mini-Psychotherapeut. Dann nein, eindeutig. Ja, der Seelsorger ohne psychologisches, psychotherapeutisches Grundwissen sollte nicht denken, er könnte den Psychologen oder den Psychotherapeuten ersetzen. Der Seelsorger sollte nicht meinen, er könnte durch psychologische, psychotherapeutische Methoden biblische Seelsorge machen. Der Seelsorger sollte nicht meinen, er könnte durch psychologische, psychotherapeutische Methoden biblische Seelsorge machen. Und den Abschluss bildet ein Zitat von Hudson Taylor, der einmal sagt, was Seelsorge ist. Hudson Taylor sagt, Seelsorge ist, Doppelpunkt, wenn du es verstehst, durch Gebet, durch Gemeinschaft, mit Takt, Liebe, Nachsicht und Geduld. Mein Gewissen so zu wecken, nee, das so nicht, mein Gewissen zu wecken, das so gehört nicht hinein, mein Gewissen zu wecken, das Auge war schon weiter als die Worte, und mich so dazu bringst, und mich so dazu bringst, dass ich mich von meinen falschen Wegen zu dem Richtigen wende, auch achten, dass einmal Plural und einmal Einzahl da ist, von meinen falschen Wegen zu dem Richtigen wende, wenn ich Unrecht getan habe. Das ist Hudson Taylors Zitat als Assoziationshilfe zu einem biblischen Text, können Sie sich in Klammer setzen, Psalm 139, Vers 23 und 24, erforsche mich, Gott, erfahre mein Herz, prüfe mich, erfahre, wie ich es meine. Jetzt bitte ich um Verzeihung, ich habe 15 Minuten überzogen. Wir machen trotzdem 15 Minuten Pause und finden uns um halb wieder.